herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Crop FM. 2012, das Ende der Zeit, ist der Titel der heutigen Ausgabe und mein Telefongast ist Peter Handl. Natürlich kann man sich ja heute wieder live an diesem Gespräch beteiligen mittels Crop.com. Auf der Startseite von Crop.fm findet man den Link cropfm.mur.at, cropfm.mur.at. Ich sehe diesen Chat hier ein und gebe die Fragen gerne an den Telefongast weiter. Sendung gibt es auch einen Newsletter, den kann man auch von der Startseite aus beziehen, cropfm.mur.at. Es gibt einen Podcast sowie ein paar Shows-Archiv, von dem aus man alle vergangenen Sendungen als Real Audio wiederhören kann. Und es gibt auch ein Forum, in dem sich immer wieder interessante Menschen tummeln und über interessante Dinge sprechen. Gruselroboter des Pentagons gab es unlängst im Internet zu sehen und gibt so immer, nämlich an. Sein Video auf Google Video, glaube ich. Und ja, wie gesagt, also dieses Video muss man sich einmal anschauen. Und das Einzige, was mich da beruhigt, ist, anschleichen kann sich das Ding nicht, denn dazu ist das Dieselaggregat oder was immer, das es benötigt, wenn es von der Steckdose abgestöpselt wird, viel zu laut. Ansonsten ein wirklich beunruhigendes Ding. Terminator lässt grüßen, aber Writer Arthur C. Clarke dies at 90. Der britische Autor von 2001, The Space Odyssey, ist am 19. März in seiner Wahlheimat Sri Lanka an Herzversagen verstorben. Clarke war nicht nur einer der herausragendsten Science-Fiction-Autoren, sondern gilt auch als der Erfinder des geostationären Kommunikationssatelliten, den er einmal ersonnen hat. Und in einem Interview sagte er einmal, I did not get a patent because I never thought it will happen in my lifetime. Ja, aber da ist viel passiert seither, wie man auch im Film 2001 sieht. Wie man eben an diesem Film sieht, hätte wahrscheinlich noch viel mehr passieren können. The Drones waren schon öfter Thema der News. Diese eigenartigen Dinger, die da angeblich in der Luft herumschwirren. Da sagen zumindest einige Augenzeugen, obwohl seitdem einige CGI-Videos aufgetaucht sind von dem Ding, jetzt alle der Meinung sind, es ist unbedingt ein Hoax. Und Linda Hau schreibt auf ihrer Website, it's ironic that in March 2008 a TV network such as Fox in New York City and the cable distributor History Channel would finally do reports about the strange aerial dragonfly-shaped craft that first showed up in 2007 photographs. A whole year after events without doing any substantive research. Their sarcastic reports have left viewers with the false impression that the photos were all from California and most likely CGI Photoshop creations. Neither conclusion is true. So Linda Howe, und wie gesagt, habt ihr schon öfter in den News behandelt, und es gibt dazu eben viele Augenzeugen, und die kann man eben nicht so einfach mit CGI Workstations fälschen. We're all doomed 40 years from global catastrophe and there's nothing we can do about it, said James Lovelock. Und weiter in diesem BBC-Artikel. The people of Southern Europe as well as Southeast Asia will be fighting their way into countries such as Canada, Australia and Britain. We will have, he says, have set up encampments in this country, like those established for the hundreds of thousands of refugees displaced by the conflict in East Africa. Also keine schönen Aussichten, Nahrungsknappheit und ja, Aufruhr. Aber vielleicht kommt ja auch alles ganz anders. Orion Project nennt sich ein Forschungsinstitut für freie Energie in Charlottesville, USA. Unter dem Namen The Orion Project wurde in der Nähe der University of Virginia in Charlottesville eine Forschungseinrichtung gegründet, die sich der Entwicklung von sauberen Energie- und Antriebssystemen verschrieben hat. Bereits innerhalb von 2 Jahren will man funktionierende Lösungen präsentieren, die fossile Brennstoffe sowie Atomenergie völlig und vollständig ersetzen sollen. Und das wäre wirklich großartig, aber es ist ja oft so, eigentlich immer, dass solche Initiativen zwar mit wirklich guten Vorsätzen starten, aber dann irgendwie plötzlich im Nichts verschwinden, in einem schwarzen Loch, wo auch immer. Also würde mich sehr freuen, wenn da was draus wird und man vielleicht dann nochmal jemanden von diesem Institut interviewen könnte in 2 Jahren, wenn ihre Bemühungen gefruchtet haben. Unprecedented Access to MUFON's Archive. Also die MUFON-Archive von 1967 bis 2007, also 40 Jahre, wenn ich mich nicht verzähle, an wirklich hochqualitativem Material über UFO-Sichtungen und Zeugenaussagen, sind jetzt frei zugänglich im Internet. Ein riesiger Fundus. Ich habe heute kurz reingeschaut in die Aufzeichnungen von den 60er Jahren. Das sind also wirklich so gescannte Papiere etc. Also toll. Andersorts spekuliert man, die globale Elite selbst sei der Urheber des UFO-Verschwörungskultes. Rockefellers und ihre Marionetten aus Hollywood und den Bilderbergern inszenierten eine externe Bedrohung. Das ist schon gut möglich, dass die Bedrohung, so es sie wirklich gibt, inszeniert ist. Die Geheimhalter sollen aber nun plötzlich die Urheber des Ganzen sein. Man zitiert da durchaus interessante Zitate. Ronald Reagan, Henry Kissinger. Das Ganze ist natürlich sehr verwirrend, wie auch anders. Aber es würde natürlich auch einiges erklären. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man diese Sichtungen auch benutzt, um andere Dinge irgendwie geheim zu halten oder vielleicht auch um von anderen Dingen abzulenken. Keine Ahnung. Ich persönlich glaube aber, dass es wahrscheinlich zielführend ist, wenn man sich auf die Fakten, sprich auf bestätigte Zeugenaussagen etc., MUFON-Archiv, zum Beispiel beschränkt und einfach versucht, auf diese Art schlau zu werden, falls das überhaupt möglich ist. Ja. 2012 ist ja ein Thema, das langsam salonfähig wird, würde ich sagen. Nun will ja sogar Roland Emmerich schon einen Film mit diesem Titel drehen. Ich habe das in den News, ich glaube in einer vergangenen Sendung behandelt. Man weiß nicht viel über den Inhalt, über den geplanten, aber es soll apokalyptisch werden, wie auch anders. Das Ende der Zeit wird es auch genannt dieses Jahr. Und ich habe mich einmal gefragt, also ich finde es ein bisschen schwer vorzustellen, was passiert denn eigentlich, wenn es keine Zeit mehr gibt, also wirklich in dem Sinn, dann würde eigentlich alles gleichzeitig passieren und das wäre wirklich eine große Veränderung irgendwie, aber doch weniger im Äußeren als eher im Bewusstsein, oder? Das Ende der Zeit, das Ende der Welt, so wie wir sie kennen, falls Sie sich noch nie gefragt haben, was 2012 eigentlich passiert, vielleicht tun Sie es nach dieser Sendung. Und hier geht es dann gleich weiter mit Peter Handel und 2012, das Ende der Zeit. Heutiger Telefongast Peter Handel ist geboren 1950 in Thaya im oberen Waldviertel in Österreich und vom Beruf Nachrichtentechniker und derzeit im internationalen Business Consulting tätig. Auf seinem Weg des Erkennens hat er in den vergangenen 3 Jahrzehnten unter vielen anderen Themen, welche das Leben selbst und die Entwicklung auf dem Planeten Erde betreffen, dem Zusammenwirken des Menschen und dieses Planeten gewidmet. Seit 1994 hat er sich sehr eingehend mit dem neu entschlüsselten Wissen der alten Maya und über die Gesetze der Zeit und Zeitprogramme unseres Planeten Erde und unseres eigenen Lebens beschäftigt. Diesbezüglich hält er auch Vorträge und Seminare in Österreich, als auch im Ausland, als auch im Radio. Guten Abend, Herr Handel.
Einen schönen guten Abend.
Freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute da ein bisschen was zu erzählen über diese ganze 2012-Geschichte, die ja, wie ich auch schon in der Einleitung erwähnt habe, schon langsam salonfähig wird, nicht zuletzt, seitdem Roland Emmerich sogar schon angekündigt hat, einen Film darüber zu drehen. Und man, ja, kann, glaube ich, das Übliche erwarten. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, sich mit den Zeugen, den Mayas und deren Entschlüsselung des der Zeitprogramme zu beschäftigen?
Tja, das hat jetzt so begonnen, wie es in diesen Bereichen meist halt mit Informationen beginnt. Es war im Jahr 1994, kam ich über einen Freund von mir in Kontakt mit mal englischsprachigen Informationen des Autors José Arguelles, der in den USA damals gelebt hat, in Denver, in Colorado, und der sich ganz besonders mit dieser Form des Kalenders überhaupt der Beschreibung der Qualitäten der Energie in der Zeit beschäftigt habe.
Und zu dem Herrn Arguelles, wenn ich ihn richtig ausspreche, werden wir auch später noch einmal kommen, auf jeden Fall, denn da gibt es auch eine Anfrage von einem Hörer, von Thorsten, der da den Unterschied oder der die Diskussion zwischen den Dreamspell-Anhängern und dem Meyer-Zolkin True-Count-Anhängern ein bisschen genauer verstehen möchte, aber wie gesagt, fangen wir von vorne an. Das heißt, Sie haben also über Arguelles, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, den Zugang gefunden. Und was hat Sie eigentlich so fasziniert an dem Ganzen?
Naja, was mich so fasziniert an dem Ganzen war einfach, dass hier plötzlich ein Instrument auf der Hand lag, mit dem es möglich war, nicht nur wie bisher die sogenannte Quantität der Zeit zu beschreiben, sondern auch die Qualität der Zeit, in der wir leben. Und das hat mir natürlich dann Einblicke im Ferneren geboten, um das, was um mich herum, um uns herum so tagtäglich geschieht, im Leben der Menschen und miteinander, untereinander, aber auch in meinem eigenen Leben, wesentlich besser zu verstehen als bisher.
Okay. Sie sprechen da auch, also ganz konkret, Zeitprogramme an, die Mayas beschreiben und entschlüsselt haben wollen. Wie kann man sich sowas vorstellen? Was ist ein Zeitprogramm?
Unter einem Zeitprogramm kann man sich vorstellen, dass es sich um einen sogenannten qualitativen Ablauf handelt. Wenn wir mal unseren dreidimensionalen Kalender hernehmen und darunter verstehen wir den Kalender, den wir so heute im tagtäglichen Leben verwenden, sogenannten gregorianischen Kalender, naja, da können wir nur herauslesen, dass im einen Tag nach dem anderen da abläuft in unserem Leben, aber die Zeitprogramme, sie beschreiben eine Entwicklungsphase. Und diese Zeitprogramme, sie können entweder längerer oder kürzerer Natur sein, aber sie beschreiben immer ganz bestimmte Entwicklungen auf unserem Planeten. Ein Zeitprogramm kann zum Beispiel sein, wir Menschen sind in unserem Leben irgendwann durch übergroße Sicherheit mittlerweile zu träge geworden, so läuft ein Zeitprogramm, um uns aus dieser Trägheit wieder herauszuholen und uns mit unserer eigenen und innewohnenden Kreativität wieder vertraut zu machen, so dass wir die Chance haben, auch neue Dinge zu erkennen und nicht immer wieder in alten und wieder alten Abläufen verharren zu müssen.
Jetzt aber Zeitprogramm. Ich meine, wie soll ich die Frage stellen? Was ich nicht ganz verstehe ist, vielleicht jetzt ganz dumm gesagt, wo läuft denn dieses Programm, beziehungsweise warum gibt es überhaupt so ein Programm? Verstehen Sie, was ich meine? Ich meine, viele Menschen glauben, ja, Dinge passieren eben einfach und jetzt sagen Sie, beziehungsweise offenbar auch die Mayas schon und viele andere, dass es da tatsächlich Programme gibt, die man verstehen, entschlüsseln und dadurch natürlich Voraussagen machen kann. Aber warum ist das überhaupt so?
Naja, der Hintergrund, so sagen es zumindest die alten Mayas, liegt einfach darin, dass eine reine Zählung unserer Tage so nicht ausreicht. Sondern wir brauchen auch ein Instrument, um qualitative Abläufe der Zeit erspüren zu können, definieren zu können. Und eigentlich geht das schon zurück auf die Definitionen, die Mayas diesbezüglich erstmals, wenn man es jetzt auf den gregorianischen Kalender bezieht, im Jahre 3114 vor Christus in ihren Stelen teilweise niedergelegt haben und dieses Wissen dann einfach ja eingeschlafen ist über die Jahrtausende hinweg und erst wieder im Jahr 1948 bis 52 eben in Yucatan, auf der Halbinsel Yucatan, genau in Palenque, im Tempel der Inschriften vom Archäologen Albert Roos wieder gehoben wurde. Und wenn Sie jetzt sagen, na warum brauchen wir das? Man könnte das einfach so sehen, dass das Leben, das wir hier haben und das wir tagtäglich führen, ist vergleichbar mit einem Auto und dieses Auto fährt und das wissen wir, es fährt eine bestimmte Anzahl von Kilometern, aber es muss auch ein Programm dahinter sein, wohin wir mit diesem Auto fahren. Und diese Zeitprogramme, sie sind die Vorgaben dafür, um uns die Richtung zu weisen, in welche Richtung wir uns mit unserer Entwicklung als Menschen und die Entwicklung des gesamten Planeten sich bewegen soll.
Ja, okay, das tun die Zeitprogramme. Aber warum sie das tun, verstehe ich jetzt noch immer nicht. Wie sie das vor allem tun. Wie kann es sein, dass, wie auch immer jetzt dieses Programm, in was für, wie auch immer das jetzt festgehalten wird oder implementiert wird oder wie auch immer. Ja? Aber wie funktioniert das? Ich glaube, das ist meine Frage. Ja? Wie funktioniert ein Universum, in dem diese Programme laufen und diese Dinge bewirken?
Naja, unterstützend, damit diese Programme eben Inhalt tragen können, haben die Maya selbst hier einen sogenannten sakralen Kalender oder wie auch im Ursprung heißt, den sogenannten Zolkin geschaffen. Und um hier Missverständnissen vorzubeugen, ich beziehe mich bei diesen Informationen ausschließlich auf jenen Zolkin, der eben bekannt ist aus dem Tempel der Inschriften in der alten Stadt, mayanischen Stadt Apalenque. Und da drinnen gibt es ganz bestimmte Qualitätsbezeichnungen. Und diese Qualitätsbezeichnungen sind eben in ihrer Art energetische Potenziale, zeitenergetische Potenziale, die entweder ganz bestimmte Entwicklungen unterstützen oder ganz bestimmte Entwicklungen auch unterdrücken, um so eine lenkende Funktion auszuüben. Und ein sogenanntes Zeitprogramm besteht jetzt dann aus einer ganzen Reihe von solchen Definitionen, die in einem sogenannten zyklischen Kreislauf immer wiederkehren, aber durch das Instrument, mit dem sie sich ausbreiten können, diese Qualitäten, nämlich über den 13-Monde-Kalender, der auch von den Mayas gehandhabt wurde, eine sogenannte Zeitspirale entsteht. Und in dieser Zeitspirale können wir dann sehen, dass Dinge sich eben weiterentwickeln, so wie sie sich heute weiterentwickeln. Wenn wir das nicht kennen, können wir natürlich auch damit leben, aber wir sind den Wirkungen, die daraus entstehen, einfach völlig unbewusst ausgesetzt. Wenn wir aber diese Zeitdefinitionen kennenlernen und daraus eben Geschehnisse, die wir heute in unserem täglichen Leben erleben, interpretieren können, dann haben wir eine wesentlich bessere Orientierungsmöglichkeit in unserem Leben.
Okay, ich versuche es mal anders nochmal. Wir sprechen ja auch über das Jahr 2012 und Sie haben sich auch mit einem astronomischen und auch astrologischen Umfeld beschäftigt, auf das ich jetzt dann kurz oder auf das ich jetzt als nächstes eingehen möchte. Hat es was mit diese Programme und ihre Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, ja, oder überhaupt ihr Ablauf, hat das auch was mit dem Lauf der Sterne zu tun? Ich nehme an, natürlich, wenn es ein Kalender ist. Ne?
Natürlich, natürlich. Okay. Natürlich hat es das.
Das heißt, kann es sein, ich meine, Astrologie ist ja ein sehr spannendes Ding, aber man hat zum Beispiel in den 50er Jahren einmal entdeckt, und zwar die RCA, die Radio Community Association, glaube ich, heißt sie, ausgeschrieben, hat eine Untersuchung gemacht aufgrund, warum zu manchen Zeiten einfach die Übertragung besser ist, vor allem jetzt da im weiten Bereich, also im Langwellenbereich. Und da ist man drauf, also derjenige, der diese Untersuchung gemacht hat, ist interessanterweise draufgekommen, dass die Qualität der Übertragung abhängt von den Winkeln zwischen Planeten des äußeren Teils des Sonnensystems. Ich glaube Neptun und Uranus, aber also Gasriesen. Und je nachdem, in welchem Winkel die zueinander gestanden sind, zum Beispiel 120 Grad, umso besser war die Übertragung auf der Erde, was völlig überraschende Erkenntnis war. Man dachte ursprünglich, das hängt mit der Sonne zusammen. Wahrscheinlich tut es auch über den Umweg. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, man hat sehr wohl auch sehr, ich sage mal, schwer erklärbare Zusammenhänge der Planetenstellungen und der Konstellationen der verschiedensten Gestirne. Nämlich, ja, man kann das wahrscheinlich auch erweitern auf galaktischen und transgalaktischen Sinn. Man hat also da schon Beeinflussungen feststellen können, ohne jetzt, glaube ich, wirklich das Übertragungsmedium oder wie diese Interaktion passiert, wirklich genauer zu entschlüsseln. Aber wenn wir uns jetzt das Jahr 2012 anschauen, dort scheint ja auch eine sehr interessante Konstellation zu sein. Können Sie da ein bisschen was darüber erzählen?
Naja, wenn wir ursprünglich einmal begonnen haben, das Jahr 2012 ausschließlich einmal von einer mystischen Seite her zu betrachten, weil die Informationen dazu eben aus dem Maya-Kalender und aus dessen Kodierungen und Entschlüsselungen entstanden ist, so sind wir heute mittlerweile so weit, dass auch unsere Astronomen dazu etwa ein klares Wort sprechen. Und dieses klare Wort, es wird immer klarer, kam erst wirklich im letzten Jahr an die Öffentlichkeit. Nämlich, erstens einmal, dass diese Konstellation, die wir da am 21.12. zur Wintersonnenwende des Jahres 2012 erleben, ist eine Sternenkonstellation, die in einem Wiederkehrzyklus von 26.000 Jahren nach astronomischen Berechnungen exakt 25.800 Jahren abläuft. Und es ist eine sehr, sehr interessante Konstellation, weil es zu einer sogenannten Konjunktion auf einer gedachten Achse, die beginnt über der Hand des Orion und man sich denken kann, genau in das Zentrum unserer Galaxis Milchstraße führt, nämlich, dass dann die Sonne und Erde exakt auf dieser Achse sich in einer Konjunktion gemeinsam mit eben dem Zentrum unserer Galaxis Milchstraße befinden. Und das ist eigentlich eine Konstellation, wo wir Menschen heute überhaupt keine historischen Aufzeichnungen dazu haben. Es kann schon sein, dass einmal Menschen das erlebt haben, aber dann sind davon keinerlei Aufzeichnungen zurückgeblieben. Und somit dürfen wir Menschen der Jetztzeit etwas erleben, was wir aus heutiger Sicht einfach sagen können, Menschen vor uns möglicherweise noch nie erlebt haben. Nämlich, wir können, und das können unsere Astronomen, sie können in das Zentrum dieser Galaxis Milchstraße einfach hineinsehen. Ja, und überall dort, wo wir hineinsehen können, kommt natürlich auch etwas heraus, das auf uns wirkt. Und das ist eben eine Art von kosmischer Strahlung, die dann vorerst einmal, weil wir da in gewisser Weise in Richtung galaktisches Zentrum im Schutz unserer Sonne stehen, zuerst einmal sich auswirkt eben auf die Sonne selbst und natürlich auf deren im Speziellen, so sagen das unsere Astrophysiker dazu, und auf die sogenannten Sonnenfleckentätigkeit der Sonne, die natürlich dann ganz wesentlich verantwortlich ist für die Ausbildung von Magnetfeldern. Und diese Magnetfelder dann in Form von Sonnenwinden praktisch wieder auf die Erde einwirken. Das heißt also, transformierte Information aus dem Zentrum der Galaxis Milchstraße wirkt auf Sonne, die Sonne und die Sonne transformiert und diese Information wirkt dann auf die Erde.
Okay, das ist faszinierend. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Mann namens George Michael Scallion, den Sie, glaube ich, auch kennen.
Ja.
Das Buch heißt Galactic Alignment und der beschreibt da jetzt auch, ich glaube jetzt ähnlich wie Sie, ein Alignment, also eine Ausrichtung unseres Sonnensystems mit dem galaktischen Zentrum. Ich nehme an, das haben Sie jetzt gemeint mit dieser Konstellation, mit dieser speziellen.
Ja, genau so ist es. Man könnte es als ein sogenanntes kosmisches Alignment bezeichnen, das eben eine Wiederkehrrate von 25.800 Jahren nach astronomischer Berechnung hat.
Das ist also gekoppelt an den Präzisionszyklus der Erde. Das ist also jene Zeit, die Erde braucht, oder die Achse der Erde, die ja nicht, also die rotiert einfach mit, die eiert sozusagen, und braucht also 26.000 oder 25.800 Jahre, um sich einmal zu drehen. Muss man sich vorstellen, die Achse der Erde, die sich einfach da in einer Rotationsbewegung befindet. Also, und einmal alle in diesem Zyklus gibt es dann also tatsächlich diese Ausrichtung, wo aber auch die Sonne dann, also offenbar ist das irgendwie alles synchronisiert, was sehr interessant ist, also auch die Sonne ist dann mit der Erde, also so richtig auf einer Linie mit dem galaktischen Zentrum, ne?
Ja.
George Michael Scallion gibt ein 200-Jahr-Fenster an. Und wir befinden uns da irgendwie so jetzt drinnen. Das heißt, das ist ja nicht unbedingt sehr genau zu sagen, weil es ja da um riesigste Ausdehnungen geht, natürlich, also galaktische. Aber dennoch, also auch die Astronomen bestätigen das, dass dieses Alignment, also diese Ausrichtung jetzt dann stattfindet. Wie sicher ist man sich denn, dass das wirklich der 21.12.2012 ist? Also wie gesagt, in George Michael Scallions Buch spricht er eher von einem 200-Jahr-Fenster.
Naja, die klare Verankerung dann zu diesem Datum im gregorianischen Kalender ist eigentlich so von den Mayas nicht genannt, sondern die Mayas, sie haben einen Bezugspunkt genannt, der sich da, wenn man es zurückrechnet, nach dem gregorianischen Kalender bezieht auf einen Punkt, der würde liegen am 13. August des Jahres 3114 vor Christus. Und von dort haben sie weggezählt, in einem sogenannten Long Count eine Zählung von 1.872.000 Kin. Und der Kin kann man verstehen, ein Kin ist gleich ein Tag. Dass das dann zusammenfällt eben genau an jenen Tag mit diesem, der dann das Datum 21.12.2012 trägt, ist natürlich nur eine Kalibrierungssache des gregorianischen Kalenders. Aber die tatsächliche Festmachung dieses Endes des großen Zyklus wurde von den Maya eben beschrieben, beginnend an jenem Tag, den ich genannt habe, und dann der Ablauf von 1.872.000 Tagen. Und dann, sagen sie, ist nach ihrem Wissen der sogenannte große Zyklus der Zeit, und das ist eben dieser 26.000 Jahre oder exakt 25.800 Jahre Zyklus.
Das ist auch interessant. Das heißt, über das Datum ist man sich jetzt relativ sicher, weil man ja genau die Tage von diesem Ereignis in der Vergangenheit, das man nämlich auch auf den Tag genau bestimmen kann, jetzt durch astronomische Berechnungen, also man kann also diesen Tag wirklich genau festlegen, den die Maya da beschrieben haben.
Ja, kann man, ja.
Und das finde ich aber interessant, dass der genau auf die Wintersonnenwende fällt. Ist das Zufall?
Naja.
Ich meine, Sie haben ja gesagt, kalibriert, und unser Kalender, ich habe auch einmal eine Sendung über, warum schreiben wir das Jahr 2002 gemacht, im selben Jahr, wo es auch sehr spannende Dinge ging, wie der gregorianische Kalender eigentlich zustande kam, und dass das ja, ja. Also, zurück zur Frage, ist das jetzt Zufall oder?
Die Maya selbst haben sich bezeichnet auf der einen Seite als Meister der Mathematik, der Zeit und der Astronomie. Und was die Mayas berechnet haben, war niemals Zufall, sondern es fällt exakt an einen ganz bestimmten Punkt. Und vor allem, es geht auch aus der Philosophie der Mayas heraus, die ja niemals etwas in der Form betrachtet haben, wie wir es in unserem westlich orientierten Denkweise tun. Wir steuern auf etwas zu, schießen möglicherweise übers Ziel hinaus, kehren eben um und dann nähern uns wir genau unserem Ziel an.
Was ich aber jetzt eher meine, ist nicht so sehr, dass es die Mayas berechnet haben, sondern dass der gregorianische Kalender so kalibriert wurde, unter Anführungszeichen, dass das genau zur Wintersonnenwende passiert. Ob naja, das Zufall ist?
Die Wintersonnenwende ist ja an und für sich nicht die Erfindung des gregorianischen Kalenders, sondern das ist einfach eben ein Alignment, das eben geschieht im Ablauf der Planeten dieses Sonnensystems mit der Sonne, im Speziellen eben der Erde mit der Sonne.
Nein, das stimmt natürlich auch, ja.
Also man könnte jetzt da nach dem gregorianischen Kalender ist eben der 21.12. des Jahres 2012. Wenn Sie jetzt irgendeinen, den Julianischen anlegen würden, dann würden Sie eine andere Bezeichnung herausbekommen.
Ja, natürlich, stimmt.
Ich sage jetzt natürlich dazu, weil die Zahl 20, weil die Zahl 12 und so weiter bei den Mayas wieder eine große Rolle auch in ihrer Mystik spielen und in ihren Mythen spielen, es ist nichts dem Zufall überlassen. Es ist wirklich nichts dem Zufall überlassen. Ich würde sagen, es war eben genau wieder eines jener Zeitprogramme, die dann veranlasst wurden, zum Beispiel die gregorianische Zeitrechnung so zu justieren, dass genau dieses symbolische Datum dabei herauskommt.
Ja. Na gut, also dass es die Wintersonnenwende ist, ist natürlich klar, egal welcher Kalender, aber es ist nun einmal am 21.12., so what. Jetzt haben Sie vorher schon ein bisschen beschrieben, ich sage mal ganz vorsichtig, physikalischen Grundlagen oder die, ja, wie eigentlich diese Informationsübertragung oder wie immer da jetzt sagen soll, passiert. Ja, also das, also können Sie das nur ein bisschen genauer beschreiben? Das finde ich ziemlich faszinierend.
Naja, zugrunde liegt eigentlich ein klarer Gedankengang, nämlich jener, wir Menschen, wir sind einfach hauptsächlich so erzogen, dass wir mit unseren Augen immer von uns wegsehen. In den wenigsten Fällen, ich meine, es bleibt meist den Wissenschaftlern vorbehalten, auch eine andere Richtung zu sehen, nämlich alles, wo wir hinsehen können, übt natürlich auch eine Wirkung auf uns aus. Und diese Strahlung, wenn wir jetzt wissen, dass diese Strahlung, so wie unsere Astrophysiker sagen, eben die Sonnenfleckentätigkeit anregen werden, dann haben wir natürlich aus jüngster Zeit sehr prominente Beispiele, wenn wir uns nur zum Beispiel einen Zeitraum hernehmen, der im Herbst des Jahres 2004 stattgefunden hat. Es war dort ungefähr der Zeitraum zwischen dem 20. Oktober und etwa dem 12., 13. November des Jahres 2004, als wir eine sehr, sehr starke Sonnenfleckentätigkeit erlebt haben, was dazu geführt hat, dass wir damals in diesem Zeitraum eben Nordlichterscheinungen, aurale Effekte hatten auf der Höhe von München. Und dass natürlich auch zum Beispiel schwere Schäden entstanden sind an Kommunikationssatelliten, die um die Erde kreisen. Oder wir damals natürlich auch gespürt haben, dass hier schon einige Unruhe bei den Menschen selbst auch da war, weil diese Art der Strahlung, die da durchkam, auch natürlich auf die neuronale Ebene bei den Menschen durchschlägt.
Ja, 1989 gab es da auch ein ziemliches, das war auch zu einem solaren Maximum. Aber wenn Sie jetzt sagen, diese Strahlung vom galaktischen Zentrum, was meinen Sie damit?
Naja, es sind diese Strahlungskomponenten, die ich so heute noch nicht beschreiben kann, im Detail noch nicht genau sagen kann, das ist diese und jene Frequenz genau, weil einfach wir zum jetzigen Zeitpunkt noch zu sehr, aus unserer Sicht heraus, durch die Planetenkonstellationen, speziell Sternkonstellationen, in der Galaxis Milchstraße noch weitgehend abgeschirmt sind. Mit zunehmendem Ausmaß aber, wo wir auf diesen Punkt eben das Jahr, den 21. Dezember zustreben, wo praktisch dann der Höhepunkt dieser Konstellation erreicht wird, werden wir dann eben Strahlungskomponenten und speziell halt unsere Astrophysiker und unsere Astronomen messen können, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen.
Okay, aber Sie haben ja vorher gesagt, dass also Astronomen auch diese Strahlung bestätigt haben, oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden?
Die Konstellation.
Okay, also diese Strahlung hat eigentlich noch keiner gemessen, wenn es überhaupt eine Strahlung ist in diesem Sinn, sondern die Frage ist halt schon, wie kommt man dann drauf, dass diese Strahlung überhaupt existiert, beziehungsweise irgendeinen Einfluss hat?
Na, schauen Sie, unsere Astronomen, unsere Astrophysiker definieren das Zentrum der Galaxis Milchstraße als ein gigantisches schwarzes Loch. Das heißt, nachdem sich dieses gigantische schwarze Loch aber eben auf der Ebene der Materie befindet, muss es auch zwangsläufig ein Gegenteil dazu geben. Sonst könnte Materie als solches nicht definiert werden. Wenn wir davon ausgehen, dass das gigantische schwarze Loch eben alles anzieht und alles in sich verschlingt, muss es ein Gegenteil dazu geben, das etwas aussendet. Nämlich, dass auch aus diesem schwarzen Loch etwas hervorgeht und sehr wohl dieses schwarze Loch auch verlässt. Darüber wissen wir aber eigentlich noch wesentlich zu wenig über die genauen Vorgänge im Bereich solch schwarzer Löcher. Strahlenkomponenten könnten aber zum Beispiel in der Art sein, dass unsere neuronale Tätigkeit oder die neuronale Tätigkeit unseres Gehirns zum Beispiel verändert wird. Oder dass zum Beispiel das magnetische Verhalten überhaupt des Sterns Sonne sich so verändert, dass es auch Auswirkungen nach außen hin auf die Planeten in diesem Sonnensystem gibt. Aber nachdem es noch bisher darüber keinerlei Aufzeichnungen gibt, ja, ist natürlich alles, was wir da im Moment drüber sagen, Spekulation. Wir sind in einer gewissen Erwartungshaltung, aber wir können nicht genau sagen, eigentlich worauf wir wirklich warten.
Okay. Photonengürtel schreit Kami da im Chat und in der Tat, das war also eine, ich sage mal, New Age Mythologie, die vor 10 Jahren sehr beliebt war. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, vom Photonengürtel, vom Photonenstrahlgürtel etc. Aber darin wurde auch sowas Ähnliches beschrieben. Ja. Sagt Ihnen dieser Begriff irgendetwas? Ihr Handy hat ein bisschen eingestreut gerade, gell?
Scheint so zu sein. Ja. Obwohl es ganz absichtlich ganz weit weggegeben. Ja. Photonengürtel. Also ich persönlich bin der Meinung, da ich mich auch immer wiederkehrend ja mit der Sonnenfleckentätigkeit beschäftige, dass wir eigentlich schon seit geraumer Zeit uns in einem Bereich erhöhter Photonenstrahlung befinden. Aber was ich da finden konnte, ist eben auch in den Aussagen unserer Astrophysiker, dass es hier sehr wohl ein in unserem Universum stattfindendes Phänomen gibt, wo tatsächlich eine sogenannte Partikelwolke gigantischen Ausmaßes ebenfalls in einem zyklischen Verhalten durch diesen Bereich unseres Universums unterwegs ist, also man könnte es auch sagen kreist, und man hat auch gewisse Rückschlüsse daraus gefunden, dass das ein zyklischer Vorgang ist, wo dann bei den dadurch beeinflussten Sternen, sprich zum Beispiel unsere Sonne, eben eine zusätzliche Tätigkeit im Bereich der Sonnenflecken ausgeübt wird, wo diese Sonne dann enorme Intensitäten an Photonen tatsächlich aussendet, die wesentlich größer sind oder wesentlich höher sind, so ist richtiger definiert, als es im Normalfall wäre. Und wenn man sich heute ansieht, kann man das ja auch klar aus den Beschreibungen unserer Wissenschaft sehen, dass wir mit den heutigen Zyklen der sogenannten Sonnenfleckentätigkeiten oder Tätigkeit ja ganz andere Intensitäten feststellen, als wir das vielleicht vor 50 Jahren hätten messen können. Das heißt, nachdem wir mittlerweile wissen, dass Photonen ja wesentlich mehr sind als nur Strahlung, weil unsere Wissenschaft ja darüber diskutiert, dass das auch Partikel sein kann, dass auch Strahlung sein kann, wird es natürlich daraus schon vielerlei Veränderungen oder auch eben Auslöser geben.
Weiß man irgendwas, woher diese Wolke aus Photonen kommt? Oder ich meine,
also das liegt wirklich im Dunkeln unseres Universums. Man stellt, wenn in dieser Wolke eben nur eine erhöhte Konzentration bestimmter Elemente fest, und das zieht scheinbar in zyklischer Art und Weise eben durch einen Bereich des Universums, in dem sich auch unsere Milchstraße befindet, und von der Größe könnte man in etwa ausgehen.
Gibt es da irgendwelche offiziell zugänglichen Untersuchungen dazu? Denn ich habe jetzt eigentlich also noch nie von irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten gehört, die sich damit beschäftigen würden.
Mhm. Ja, man könnte sich da ohne weiteres übers Internet zum Beispiel schlau machen. Bei NASA, ESA, Goddard Space Center und so weiter.
Okay, jetzt sprechen wir da jetzt aber von einer zusätzlichen Beeinflussung oder ist das irgendwie alternativ? Ich meine, wir haben da jetzt vorher von einer gewissen Art von Strahlung gesprochen, die durch diese Konstellation vom Zentrum der Galaxis auf uns einwirkt. Gleichzeitig treten wir da in diese Wolke ein. Arbeitet das irgendwie zusammen oder?
Also unser Betrachtungspunkt, den wir haben, ja, ist eigentlich so klein, dass wir diese Zusammenhänge als solche so im Moment nicht beweisen können. Es könnte aber ohne weiteres der Fall sein, dass zwischen diesen Zyklen, erstens einmal dem Zyklus 26.000 Jahre, wo diese Konstellation immer wiederkehrt, und auf der anderen Seite in einem wesentlich größeren Zyklus noch, der ein Vielfaches von dieser 26 ausmacht, wir brauchen es ja zum Beispiel nur den vedischen Kalender anzusehen, der in wesentlich größeren Zeiträumen hier Abläufe beschreibt, ja, dann würde man möglicherweise, denke ich doch, hier wieder Zusammenhänge finden, und dass das auch zyklische Abläufe sind, die als solches zusammenarbeiten.
Ja. Ja, Anna schreibt im Chat, dass also nicht nur das subjektive Zeitbefinden natürlich immer schneller wird, das kann ich nur bestätigen, vielleicht ist es auch das Alter, aber auch die Schumann-Resonanzfrequenz sich nach oben bewegt, was man auch nicht sich so ganz erklären kann, und auch die magnetischen Pole auf Wanderschaft sind. Das heißt, da tut sich doch einiges in diesen Bereichen.
Also ich glaube, die magnetischen Pole, die waren schon immer auf Wanderschaft.
Ja, aber jetzt besonders, glaube ich.
Ich habe mir da vor kurzem erst eine Karte angesehen, ja, wo die verschiedensten Punkte da eingezeichnet sind, wo man den magnetischen Pol findet. Also das würde mich in dem Sinn nicht so sehr irgendwo in meinem Denken beeinflussen. Was mich beeinflusst, sind aber zwei Aspekte. Einen haben Sie angesprochen, die sogenannte Veränderung der Schumann-Frequenz. Und das Zweite ist die Veränderung der Neigung der Erdachse. Denn diese beiden Dinge sind äußerst gravierend meines Erachtens nach, weil nämlich die Berechnung der Schumann-Frequenz auch mit einbezieht eine Komponente, die sich auf das Bewusstsein, das gesamte Bewusstsein auf diesem Planeten bezieht und die Veränderung, die Veränderung der Neigung der Erdachse dieser Erde eine andere Stellung zur Sonne gibt. Und das sind natürlich Einflussgrößen für diesen Planeten, die schon eine enorme Tragweite haben.
Die Erdachse, die Neigung verändert sich. Ich meine jetzt außerhalb der Präzision, wo sie ständig diese Eierbewegung macht. Aber,
ja.
Aha. In welcher Form? Und, also,
naja, das ist im Moment verändert sich das Ganze im Bereich von diese Neigung der Erdachse im Bereich von Zehntel Grad. Aber das ist natürlich bezogen auf natürliche Vorgänge, ist das etwas ganz, ganz Enormes. Wenn man zum Beispiel nur vergleicht, jetzt wenn man aufs Klima sieht, ja, was durch eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur auf diesem Planeten von 0,5 Grad nach sich zieht. Ne?
Ja. Weil Paul Gaul gerade die Frage im Chat stellt, der berühmte Planet X, hat der irgendwas damit zu tun, oder?
Der berühmte Planet X, naja, da ist der Spezialist dafür, der Autor und Archäologe Zecharia Sitchin.
Ja, ich weiß. Ja.
Naja, die Umlaufbahn, die Sitchin da nennt, bewegt sich in der Größenordnung von ca. 3600 Erdenjahren um diese Sonne und laut Sitchin in einer sehr, sehr stark elliptischen Form. Könnte natürlich sein, denn wenn hier eine gewisse Masse noch in das Kräftespiel Sonne und Planeten hier eingreift, dann könnten sich natürlich schon Dinge hier gravierend verändern.
Okay. Sie sprechen unter anderem von einer Schwingungsanhebung an der Schnittstelle 25. 26. Juli 2013. Das ist, glaube ich, auch das Neujahr der Mayas gewesen. Schwingungsanhebung, also das ist ja wirklich ein äußerst populäres Wort inzwischen.
Ja.
Was verstehen Sie darunter?
Unter Schwingungsanhebung könnte man zum Beispiel so etwas verstehen, wie zum Beispiel, wenn sich auch eine Schumann-Frequenz anhebt. Daran könnte man es vielleicht am schönsten darstellen. Weil so eine Schwingungsanhebung dazu führt, dass sich die menschliche neuronale Tätigkeit verändert. Und diese Veränderung der neuronalen Tätigkeit würde natürlich nach sich ziehen, dass Menschen plötzlich imstande sind, Gedanken zu denken, die sie vielleicht vorher niemals imstande waren zu denken, respektive Gedanken, die sie heute denken, in einer Tragweite erfassen zu können, wie wir es heute nicht imstande sind. Und das würde natürlich schon gravierenden Einfluss auf das Verhalten der Menschen auf diesem Planeten nach sich ziehen.
Okay, jetzt all das gesagt, Kemi fragt jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal ganz verzweifelt, ob denn nun Atlantis 2012 auftaucht. Es gibt also sehr viele Gerüchte darüber, was da nicht alles passieren soll. Also mein Vorgänger, einer der beiden Moderatoren, meinte, 2012, da soll ja ein Komet einschlagen. Also jeder hat seine eigene Theorie. Ja. Was glauben Sie, wird aufgrund dieser mysteriösen und nicht näher offenbar jetzt beschreibbaren Vorgänge verschiedenster Natur, in die wir uns hineinbegeben, offenbar gesteuert durch diese Zeitprogramme. Was passiert jetzt konkret Ihrer Meinung nach 2012?
Also ich ganz persönlich, aber bitte, das ist wirklich meine ganz, ganz persönliche Meinung, als Peter Handl sage, es ist nicht damit zu rechnen, dass dieser Planet untergeht. Auch dann, wenn im Moment die Ereignisse so bedrohlich am Horizont da sich zeigen. Wir sehen aber auch immer, dass wenn hier erst in jüngster Vergangenheit sehr bedrohliche Ereignisse aufgetreten sind, dass scheinbar es eine Kraft gibt, die dann jenen, die diese Bedrohung irgendwo steuern, doch immer wieder in den Arm fällt. Das heißt also, mit einer tatsächlichen Zerstörung unserer Erde wird nicht zu rechnen sein. Was allerdings natürlich herauf dämmert ist, dass wenn wir uns so weiter verhalten, wie wir uns heute verhalten, dass wir unsere Mitwelt gravierend verändern und aus dieser Veränderung unserer Mitwelt heraus für uns auch Lebensumstände natürlich dreidimensionaler Art entstehen können, mit denen wir möglicherweise nicht ganz zufrieden sind. Aber Es ist auch das so zu sehen, dass ja, wenn dieser Zyklus zu Ende geht, ja nicht alles zu Ende ist. Sondern das heißt ja nur, dass wenn dieser Zyklus von 26.000 Jahren zu Ende ist, mit dem nächstfolgenden Tag ein neuer Zyklus beginnt. Das ist einmal dreidimensional zu sehen. Von der energetischen Seite her wird dieser Neubeginn sehr wohl der 26. Juli des Jahres 2013 gregorianischer Zeitrechnung sein. Vom Ablaufmäßigen her beginnt dieser neue Zyklus am 22. Dezember des Jahres 2012. Das heißt also, wir haben es hier mit Veränderungen zu tun, so wie ich das im Moment sehe, im Zusammenleben der Menschen, im wirtschaftlichen Bereich, auch aber im kulturellen Bereich und ganz, ganz wesentlich auch im technischen Bereich. Wer möglicherweise heute davon träumt, dass zu diesem Zeitpunkt es keine Menschen mehr geben wird, die untereinander streiten und möglicherweise Streit auch mit einer Waffe austragen. Ich denke, dass es das auch noch zu diesem Zeitpunkt gibt, denn wir Menschen sind einfach in der Veränderung unserer Verhaltensweise zu träge, um in so kurzen Abläufen Verhaltensweisen, wie wir sie heute noch haben, völlig abzulegen. Aber sie werden sich ganz dramatisch einschränken.
Viele Leute haben mich darauf angesprochen und auch ich selbst war ja etwas mit einem Fragezeichen über das Titelbild. Können wir vielleicht das Geheimnis jetzt lüften? Was bedeutet dieses Titel? Es hat jetzt irgendwie nämlich was damit zu tun, was Sie jetzt gerade angesprochen haben. Und dann möchte ich ein bisschen konkreter auf, vielleicht kann man das ein bisschen konkreter sagen, was da passiert. Aber vielleicht zuerst das Titelbild. Warum haben wir da einen Baum? Und das ist ein richtiges Foto eines richtigen Baumes. Also keine Montage. Den Baum gibt es wirklich so, ne?
Ja.
Warum haben wir das als Titelbild verwendet?
Wir haben da, die Auswahl auf dieses Bild ist eigentlich deshalb gefallen, dieses Bild steht aus meiner Sicht gesehen sehr stark für diese neue Qualität, der wir heute entgegengehen. Wir sehen ja heute, dass wir beginnen, uns dessen zu entsinnen, dass wir drauf und dran sind, uns den Boden, auf dem wir leben, selbst zu zerstören. Wir beginnen plötzlich wieder Gedanken darüber zu haben und auch viel Geld zu investieren, um zum Beispiel unsere Mitwelt und doch wieder von ihrem Bild, wie sie erscheint, ja, für uns wieder angenehmer zu machen. Und da ist eben ganz im Speziellen eine Pflanze dabei. Es ist der Baum, der uns dabei sehr, sehr nahe steht. Sie brauchen sich ja nur anzusehen, welches Geschrei des Öfteren ertönt, wenn irgendwo ein einzelner Baum gefällt werden soll. Aber auf der anderen Seite einfach Ruhe herrscht, wenn irgendwo ein großes Projekt durchgesetzt wird, wo eine sogenannte Autobahn gebaut wird, wo halt eine Schneise in einen Wald geschlagen wird. Aber auch das sind Bäume. Unser neues Bewusstsein wird sich dessen wesentlich stärker bewusst sein, dass wir einfach auf diese Mitwelt als Menschen angewiesen sind. Dass diese Mitwelt, die wir heute doch in gewissem Maße doch eher ein wenig, naja, geringschätzig noch behandeln, aber ganz wesentlich dafür verantwortlich ist und da im Wesentlichen der Baum, dass wir eine nach wie vor atembare Atmosphäre haben. Und ich habe Ihnen im Vorgespräch ja gesagt, ich bin weit davon entfernt, hier Technikstürmerei betreiben zu wollen. Der technische Fortschritt ist ein Teil der Kreativität der menschlichen Rasse. Aber wir werden uns mit unserem neuen Denken überlegen, ganz sicherlich überlegen, dass wir die Technik, die wir haben, in einfacherer Form einsetzen können, um damit wesentlich weniger zu zerstören auf diesem Planeten als bisher. Naja, und ein wenig Symbol dafür ist eben das Fahrrad, das hier in diesem Baum steht. Technik, aber sinnvoller angewandt.
Der Baum schaut aber irgendwie ein bisschen böse drein. Deutet das darauf hin, dass die Natur sich irgendwie ein bisschen rächt, obwohl das ein komisches Wort ist?
Ja, also das wollte ich damit auch ganz wesentlich in diesem Bild zum Ausdruck bringen. Wissen Sie, diese Naturgewalten, wo wir Menschen des Öfteren der Meinung sind, ja, wir könnten sie so ganz einfach beherrschen, sind auf der anderen Seite, und wenn man nur an den Tsunami da in Südostasien denkt, ja, sind in einer Art und Weise da, wo eigentlich, ja, wenn dieser Planet Erde es wollte, er sich mit einem Zucken seiner Haut ja, dieser lästigen Insekten da hier, auch mitunter genannt Menschen, ganz schnell entledigen könnte. Aber wir sind ein Teil dieses gesamten Ökosystems. Und als solche sind wir auch notwendig. Naja, und wir können es den Bäumen oder den Pflanzen nicht ganz verübeln, wenn sie uns unser Vorgehen, naja, doch ein wenig, ein wenig mit diesem doch eher drohenden Gesicht und signalisieren, hey Menschen, mit ein wenig mehr Vorsicht, ja, würden wir gemeinsam in kürzerer Zeit mehr erreichen können.
Der Baum sieht aus wie der Schrei von Mund, schreibt Neven. Und Timo schreibt, und das ist wieder so ein weiteres Gerücht, Prophezeien der Celestine, meint er, dann nehme ich an, ich habe das Buch jetzt nie gelesen, manche verschwinden mit ein paar Rufzeichen, ist ein anderer Ort auch als The Rapture bekannt. Mhm. Jetzt nur als Synonym genannt für, okay, also wie gesagt, unglaublich viele Theorien über was da jetzt genau passiert. Auch wir haben jetzt noch nicht wirklich konkret, also so richtig konkret werden wir es wahrscheinlich natürlich auch nicht sagen können, wenn wir es könnten, nicht wollen, oder wenn sie es könnten, aber kann man das doch ein bisschen konkreter sagen? Was ist zum Beispiel dieser Tag selbst jetzt wirklich so wichtig, oder ist das eine graduelle Entwicklung?
Also, das ist ganz sicherlich eine graduelle Entwicklung. Dieser Tag ist eigentlich, naja, ein Höhepunktstag. Aber der Höhepunkt schlechthin. Aber wir wissen auf der anderen Seite, all diese Ereignisse, sie haben eine Vorlaufzeit, sie haben eine Nachlaufzeit. Und so ist zum Beispiel der Maya-Kalender, nachdem wir erstmals diese Informationen über den 21.12. des Jahres 2012 ja daran festgemacht haben, ganz präzise erst wirklich hereingetreten in unser Leben mit der sogenannten Ausrufung der harmonikalen Konvergenz. Und das war eben am 16. und 17. August des Jahres 1987. Und so haben wir da einen Zeitraum von 1987 bis 2013 von 26 Jahren. Wir können davon ausgehen, da bei den Mayas die Zahl 52 auch eine heilige Zahl ist, sich jenseits dieser Marke des 21. Dezember 2012 zumindest wieder mal 26 Jahre spiegeln werden, die ebenfalls solche Veränderungen noch in sich bergen und veranlassen, wie die Jahre davor, in denen wir gerade drinnen sind, wo wir das ja gerade die Veränderungen direkt an uns selbst ja wahrnehmen. Manchmal tut es uns mittlerweile ganz schön weh, was sich da verändert. Wenn Sie jetzt noch angesprochen haben, Menschen verschwinden. Es wird bei den Mayas immer berichtet, darüber, über die sogenannten mystischen oder magischen Fähigkeiten, die ein Mensch hat. Demgegenüber möchte ich stellen ein Denkmodell unserer modernen Wissenschaft, nämlich der sogenannten Paralleluniversen, die sich ja nur deshalb voneinander unterscheiden können, weil sie sich auf unterschiedlichen Schwingungsebenen befinden. Ich kann Ihnen sagen, aus dem, was zum Beispiel von der Wissenschaft heute über das Wesen der Zeit genannt wird, würde ich Ihnen gegenüber eine Sekunde in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben, dann würden Sie mich nicht mehr wahrnehmen können. Ich wäre aber wahrscheinlich genauso in Materie vorhanden, aber ich würde neben Ihnen leben. Wir würden durcheinander hindurchgehen, ohne uns jemals zu begegnen. Somit, wenn hier Menschen von dieser jetzigen Schwingungsebene weggehen, dann ist das eben so eine Weiterentwicklung des Homo sapiens zu einer Fähigkeit hin, Kraft seiner Gedanken, die Schwingung seiner Zellen verändern zu können und sich damit über das sogenannte Resonanzgesetz einer anderen Schwingungsebene anzunähern. Natürlich verschwindet dann diese Person, dieser Mensch auf der Ebene, auf der wir alle anderen im Moment noch sind, wo er auftaucht, sehen wir aber nicht mehr. Und das, ich habe mich im Speziellen da eben mit den Hintergründen zur sogenannten Celestine Prophecy, und das war ja eigentlich der Urtitel, nämlich der himmlischen Prophezeiung, auseinandergesetzt. Und das wird eine der zukünftigen Fähigkeiten der Menschen auch sein. Da entwickelt sich sehr, sehr vieles darauf hin.
In der ersten Sendung zu diesem Thema, die ich vor einem Jahr oder vor zwei mit Nicola Wohlgemuth gemacht habe, hat sie auch darauf angesprochen, dass also die Fähigkeit der Teleportation immer weiterentwickelt werden wird. Ist das sowas Ähnliches? Ich meine, dabei gibt sich zwar jemand nicht unbedingt in die Zukunft der Stückerl und entrückt sich so mit dem Blickfeld quasi, sondern begibt sich einfach in Gedankengeschwindigkeit an irgendeinen beliebig anderen Ort.
Naja, Teleportation kann man das nicht nennen. Also nach der jetzigen Definition von Teleportation hieße Teleportation das stoffliche Sein an einem bestimmten Ort inklusive des energetischen Seins aufzulösen und ohne dass Zeit vergeht an einem anderen Ort, der jetzt gewählt wurde, zum Beispiel über den Gedanken, wieder entstehen zu lassen. Wovon ich hier gesprochen habe, ist eine Veränderung der Resonanz. Eine Veränderung der Resonanz, nämlich die Schwingung unseres Körpers ist definiert durch die Gesamtschwingung aller Zellen, die unseren Körper ausmachen. Und wir halten uns jeweils dort auf jener Schwingungsebene auf, mit der die Schwingung unseres Körpers in Resonanz geht. Und wenn wir diese Resonanz verändern können, indem wir das zum Beispiel wie in einem Radiogerät da verschiedene frequenzmäßige Ebenen durchscannen und wir können mit einer anderen Frequenz da in Resonanz gehen, weil wir imstande sind, Kraft unseres Geistes, die Schwingung unserer Körperzellen zu verändern, dann ist das nicht Teleportation, sondern es ist einfach das Übergehen in eine andere energetische Ebene.
Mhm. Naja, klingt beides sehr spannend, aber
ja,
schwer vorzustellen, aber okay. vielleicht kommen wir jetzt zur Frage von Thorsten, der also im Forum da auf den Ankündiger der Sendung hingefragt hat, was der Gast denn von der Diskussion zwischen den Dreamspell-Anhängern und den Maya-Zolkin-True-Count-Anhängern hält. Ich kann dazu leider praktisch nichts sagen.
Ja, ich habe mich da im Detail sehr damit auseinandergesetzt, da ich kenne leider John Major Jenkins persönlich nicht, aber ich kenne persönlich eben José Arguelles und ich hatte mit ihm auch Diskussionen diesbezüglich. Das ist nur eine Frage der sogenannten Korrelation.
Um was geht es denn überhaupt bei dieser Diskussion?
es geht einfach bei dieser Diskussion darüber, wo wird denn jetzt eigentlich der Beginn des Maya-Kalenders verankert? Um nämlich von dort aus ganz bestimmte Qualitäten dann einfach wegzuzählen. Der Kalender in seinen Definitionen ist ja ein zyklischer Ablauf. Und jetzt geht es darum, wo mache ich den Beginn dieses Ablaufes fest? Und José Arguelles bezieht sich und sagt, es gab eben eine Neujustierung mit dem Ereignis dieser sogenannten harmonikalen Konvergenz. Es war dies ein Ereignis, das stattgefunden hat eben um den 16. und 17. August des Jahres 1987 herum, soviel ich weiß, in Four Corners. Das ist eben an jener mystischen Stelle, wo sich da vier amerikanische Bundesstaaten treffen. Der eine ist, soviel ich weiß, Utah und so weiter und so fort, wo sich eine große Anzahl von nordamerikanischen und südamerikanischen Schamanen versammelt hat. Und die haben dann gesagt, in einer Form eines Retreats, heute spüren wir diese und jene Form an Energie. Und dann wurde mit diesem Tag dieser sogenannte neue Count, dieser Dream Spell, dessen Vertreter eben José Arguelles ist, ja, neu verankert und von dort neu festgezählt, weggezählt. Die Begründung dahinter ist, dieser Planet Erde ist ein zutiefst dynamisches System. Würde man jetzt an irgendeinem Punkt beginnen zu zählen in grauer Vorzeit, dann müsste man voraussetzen, dass die Erde ein statisches System ist und sich in sich selbst niemals verändert. Dem ist aber nicht so. Aufgrund der Dynamik, die dieser Planet Erde durchmacht, können sich natürlich auch hier Energien verändern. Und deswegen ist diese Neujustage einfach notwendig gewesen. Und aus dieser Neujustage heraus, ja, hat jetzt dann praktisch dieser 26-Jahres-Zyklus begonnen zu laufen, der sich da eben hinbewegt auf diesen Übergang eben 2012, 2013. John Major Jenkins, er sieht das von einer anderen, also von einer anderen Start, von einem anderen Startpunkt aus. Aber ich weiß heute eben, dass dieses Korrelationsproblem als solches nicht mehr existiert, weil es, ich glaube, vor einem Jahr oder so ein Treffen gegeben hat eben von José Arguelles mit John Major Jenkins, wo dieses Korrelationsproblem besprochen wurde und auch aus der Welt geschafft wurde.
Das heißt, dass diese beiden Counts jetzt wieder synchronisiert sind, oder was bedeutet, das ist aus der Welt geschaffen?
Man könnte das als jetzt synchronisiert betrachten, ja.
Aber es besteht jetzt noch immer eine Differenz zwischen den beiden, oder?
Die Differenzerzählung hat bestanden in 62 Kins.
Tagen sind das, oder?
Das sind in insgesamt 62 Tage, ja. Und da hat man sich dann darauf geeinigt, dass hier ein Korrelationsproblem bestanden hat und dass das damit aus der Welt geschafft ist.
Das entstand, weil also sich Schamanen an diesen Four Corners getroffen haben und eine bestimmte Tagesenergie gefühlt haben und dann richtig, einfach in diesem 260-Zyklus da nach vorgehüpft sind.
Ja, genau.
Ja, das ist aber schon eine profunde Änderung.
Ja, natürlich.
Wie sicher man ist man sich denn da jetzt dann, dass die Arguelles-Zählung wirklich die richtige ist, weil sonst wären wir ja völlig asynchron.
Ja, schauen Sie, die Sache von richtig und von falsch, ja, die würde ich gerne hier in der Diskussion außen vor lassen. Denn letztendlich, wozu war denn diese ganze Definition des Maya-Kalenders notwendig? Sie war ja eigentlich nur dazu notwendig, um uns Menschen zu helfen, uns in den Ereignissen, die wir heute erleben, halbwegs zurechtzufinden, um da drinnen nicht unterzugehen. Das wirklich wichtige Ereignis, auf das alles zugesteuert hat und nach wie vor zusteuert, ist ja das Ende des großen Zyklus der Zeit. Das Ende des Zyklus von 26.000 Jahren, weil das für uns Menschen zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich der größte durch uns erlebbare Zyklus ist. Und die Definitionen, worauf sich eben genau dann dieses Korrelationsproblem bezieht, sollen ja eigentlich nur ein Hilfsmittel dazu sein, ja, um den Weg zum Ende dieses Zyklus hin einfach, naja, erlebbar zu machen, im Sinne des Wortes. Mhm. Also wenn Sie das jetzt aus dieser Warte heraus betrachten, dann wird dieses sogenannte Korrelationsproblem, das vorher so groß dagestanden ist, es wird eigentlich im Licht dessen, wo es hinsteuert, wird es dann wesentlich relativiert, dass es dieses Problem gar nicht so groß ist. Ja. Wenn es bestanden hat.
Okay. Wer hat eigentlich dieses Zeitprogramm geschrieben? Kann man das irgendwie sagen? Das ist eine sehr naive Frage, aber wer hat dieses ganze Zeitprogramm eigentlich geschrieben? Woher kommt das?
Aus meinem Wissen und aus meinem langjährigen Umgang eben mit dem Maya-Kalender heraus, wäre es falsch, wäre es unangebracht, so ist es richtiger dargestellt, davon auszugehen, dass Zeitprogramme irgendwo niedergeschrieben sind. Zeitprogramme stellen dar die Abfolge bestimmter Zeitqualitäten, und diese Abfolge dieser Zeitqualitäten rufen dann bestimmte Ereignisse hervor. Was ich mir dabei nur vorstellen kann, aus meinem Wissen heraus, ist, und das ist eigentlich ein Entwicklungsprogramm für diesen Planeten Erde und für dieses gesamte Sonnensystem gibt, von einer Kraft irgendwann angelegt, die wir in unserem Denken als Menschen eigentlich nur erahnen können. Wir können sie so nicht begreifen, wie wir ein Buch anfassen können oder sonst etwas. Und dass eigentlich dann diese Zeitqualitäten, die hier definiert sind, die ja auch für die Erde Gültigkeit haben, eben ablaufen, um der Erde als einem Wesen einen klaren Ablauf seiner Entwicklung geben zu können. Und somit die Frage, zurückzukehren auf Ihre Frage, genau, wer hat es denn geschrieben?
Geschrieben unter Anführungszeichen.
Unter Anführungszeichen, ja. Ich kann Ihnen das so nicht sagen. Da reicht einfach das Denken des menschlichen Hirns zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus, um diese Komplexität erfassen zu können. Da möchte ich wirklich einfach passen. Es wäre vermessen, aus meiner Warte aus jetzt zu sagen, ja, der Originator, der Ursprung liegt da, liegt dort, liegt bei jener Wesenheit, weil das eben Wesenheiten sind, die wir als Menschen in Materie, in Fleisch und Blut, so mit unseren Gedanken, unseres Gehirns einfach nicht erfassen können.
Das heißt, für uns Menschlein ist es einfach so, dass diese Zeitprogramme quasi mit der Schöpfung entstanden,
ja,
mit dem Urknall oder Ursprung oder wie auch immer man dazu sagen möchte, oder vielleicht vor 10 hoch 105 Millionen Jahren überhaupt mit dem Beginn dieses Allen. Okay, soll so sein. Ich meine, ich habe mir nur gedacht, also ich habe mir lange überlegt, ob ich die Frage überhaupt stellen soll, denn ich meine, die banale Antwort wäre, na Gott, ne? Aber schön, danke. Aber,
das wäre wieder zu einfach.
Ja, das wäre wieder zu einfach, aber ja, okay. Wir haben jetzt ungefähr so noch 10 Minuten, die Sendung geht zu Ende. Und Sie schreiben auch auf Ihrer Webpage, die auch verlinkt ist von der Startseite aus, von dort auch sieht man übrigens auch das Bild, also wer irgendjemand das Bild gesucht hat, also einfach entweder vom Sendungseintrag von Past Shows aus, den man dann eh vor sich hat, wenn man das im Archiv hört, oder eben auf die Startseite gehen, falls man das jetzt gerade live hört. Da sieht man dann das Bild des Baumes, der ein bisschen böse reinschaut. Die Lernphase des Planeten geht zu Ende, schreiben Sie auf Ihrer Website, die wie gesagt verlinkt ist. Was heißt das?
Naja, man muss jetzt diesem meinem Satz muss ich selbst ein wenig eine Korrektur beifügen. Die Lernphase dieses Planeten Erde unter diesem Ablauf von 26.000 Jahren, unter dem Einfluss dieses Ablaufes, geht seinem Ende zu. Es wird für diesen Planeten Erde mit allem, was darauf kreucht und fleucht, mit Beginn des neuen großen Zyklus ein neues Lernprogramm beginnen. Und das ist damit gemeint. Aus dem Lernen werden wir nie herauskommen, denn die Entwicklung ist einfach eine Stufenweise, die, wenn man es dann aus großer Distanz eigentlich betrachtet, keine Stufen mehr darstellt, sondern eigentlich eine logarithmische Kurve des natürlichen Logarithmus, einer Kurve des natürlichen Logarithmus folgt. Es ist damit verbunden auf der einen Seite natürlich die Weiterentwicklung des Menschen von einem Homo sapiens zu einem Homo sapiens sapiens, möglicherweise, zu einem Menschen, der nicht nur imstande ist, im täglichen Leben sein physisches Leben zu erkennen, sondern der in zunehmendem Ausmaß auch imstande ist zu erkennen, dass sein geistig-spirituelles Leben in ausgewogenem Maße einfach erforderlich ist, um sich selbst weiterentwickeln zu können. Und so wie das für das Wesen Mensch Gültigkeit hat, hat das natürlich auch für alle anderen Wesen auf diesem Planeten Erde, inklusive in seiner Gesamtheit, sprich Planet Erde, Gültigkeit. Denn die Natur, sie bedient sich nicht einer großen Anzahl von unterschiedlichsten Programmen, sondern einer sehr kleinen Anzahl von Programmen, die auf unterschiedlichsten Ebenen gespielt werden.
Kalender, so scheint es mir irgendwie, beschreiben irgendwie eine ganz große Schwingung. So kommt es mir vor. Also es geht da irgendwie um eine Schwingung. Ich meine, wenn man jetzt den Lauf der Planeten sieht, dann kann man das natürlich auch als Schwingung auffassen. Und der Maya-Kalender scheint also diese Schwingung, aus der im Endeffekt alles entsteht, ist sehr abstrakt, ich weiß, zu beschreiben. Wie genau kann denn so eine Beschreibung sein?
Naja, der Maya, der Kalender der Mayas kann, ist, er kann beschreiben alle jene Zusammenhänge der Entwicklung, die auf der Achse Zeit sich bewegen. Er kann, und wir wissen aber auf der anderen Seite ja, dass unsere eigene Entwicklung oder die Entwicklung des Planeten Erde noch durch eine Vielzahl anderer Parameter definiert ist. Die Entwicklung nach den Qualitäten der Zeit, nach den Energien der Zeit, das beschreibt der Kalender der Mayas. Und das ist natürlich Schwingung, denn wir wissen ja heute speziell aus der Forschung heraus, dass eben die Ebene der Zeit, ja, als die sogenannte vierte Dimension bezeichnet wird. Und wir Menschen, wir leben heute ganz, ganz bewusst die dritte Dimension, und das ist die Dimension der Materie, aber in vielen Bereichen auch sehr intuitiv. Gleichzeitig auch die vierte Dimension, nämlich die Dimension, die schon rein auf einer energetischen, auf einer schwingungsmäßigen Ebene abläuft. Und da wird es, weil Sie mich vorhin gefragt haben, Schwingungsanhebung. Hier wird sich vieles insofern verändern mit diesem neuen großen Zyklus, dass wir in zunehmendem Ausmaß auch diese energetische Schwingung der vierdimensionalen Ebene bewusst wahrnehmen können. Und auf einer unbewussten Ebene hineinspüren können, hineinfühlen können, auf die nächste Ebene, auf die Ebene der fünften Dimension.
Okay. Ich habe jetzt gerade die Frage verloren, die ich recht interessant fand im Chat. Ach ja, Sie schreiben da auch über Geburtsprägungen. Mhm. Und Rolle fragt auch im Chat, fragt doch mal bitte nach den Geburtsprägungen. Worum handelt es sich dabei? Und wie spielt es dann in das Leben desjenigen hinein?
Ja, um das ganz kurz zu beschreiben. Aus den Definitionen der Mayas heraus, von denen es 260 eindeutige Zeitdefinitionen gibt, die sind jedem einzelnen Tag im 365er Jahr aufgeprägt. Und jeder von uns ist natürlich an irgendeinem dieser Tage geboren. Und ein Mensch nimmt die Tagesenergie an dem Tag, an dem er geboren wird, im Augenblick, wo er den ersten Atemzug nach der Geburt in diesem Kontinuum macht, als seine persönliche Geburtsenergie an. Und das ist seine ganz persönliche Geburtsprägung. Und mit dieser energetischen Prägung nach der Zeit nimmt er jetzt dann teil an diesen energetischen Schwingungsabläufen, die auf der Ebene der vierten Dimension sich als sogenannte Qualität der Zeit abspielen. Er reagiert darauf und er wirkt aber auch auf dieser Ebene.
Und Menschen, die sich also dieser Ebene wirklich bewusst werden, können mit diesen Energien auch arbeiten.
Ja.
Wie würde das ausschauen, wenn man jetzt wirklich die Möglichkeit hätte, mit diesen Energien zu arbeiten? Was wäre möglich?
Die Möglichkeit, die jetzt darin besteht, ich muss jetzt auch auf ein Maß zugreifen, das eigentlich so noch nicht erklärt wurde, aber diese 260 eindeutigen energetischen Beschreibungen werden von den Mayas auch unterteilt in 20 sogenannte Wellen. Das sind Abläufe von 13 aufeinanderfolgenden Tagen und Zeichen. Und in jeder so einer Welle wird jemand zwangsläufig hineingeboren. Und die Welle beginnt dann mit 1 und wird durchgezählt bis 13. Und dann befindet sich, und in dieser Welle, in die jemand hineingeboren wird, dieses sogenannte Lebensprogramm hat er sich ausgesucht, um seine Verlinkung mit der Zeit während seines Lebens, seines physischen Lebens hier auf diesem Planeten zu erleben. Und daraus, wenn man das interpretieren kann, und das kann man sehr wohl, denn ich tue so etwas in persönlichen Sitzungen und Beratungsgesprächen, dann ist das eine wesentliche Erleichterung, weil man daran sehen kann, warum verschiedenste Dinge im Leben so passiert sind, wie sie bisher passiert sind, und was ich auch eigentlich tun könnte, um solche Geschehnisse möglicherweise nicht immer wieder und immer wiederkehrend erleben zu müssen, sondern mich auch davon fortbewegen zu können.
Ja, das ist eigentlich das wirklich Spannende dann auch am Maya-Kalender, wenn es einfach darum geht, was tut der für mich, ne? Oder was tut der für mich, wie kann ich damit wirklich arbeiten, ne? Und dann wird es, glaube ich, tatsächlich spannend. Ja, wir kommen jetzt dann wirklich gegen's Ende. Lakme schreibt da, zitiert da irgendwo, und das finde ich, aber die Idee finde ich recht interessant, die möchte ich jetzt noch kurz einbringen. Also er entwickelt da aus der Tatsache, dass eigentlich 9/11 in keinen Prophezeiungen wirklich aufgetaucht ist, die Idee, dass wir offenbar uns in einer anderen Zukunft befinden, als sie vorausgesagt wurde. Damit würde man dann auch erklären können, warum viele der prophezeiten Katastrophen in der Form nicht eingetroffen sind. Was halten Sie von dieser Idee? Und das würde auch damit zusammenpassen, dass quasi 1987 da dieser Sprung gemacht wurde, wo man, also man springt da quasi in die Zukunft oder in die Vergangenheit, weiß ich nicht, 62 Tage. Hat das irgendwie was miteinander zu tun?
Ich würde gerne dazu ein Gedankenmodell anbieten, denn so absolut kann man das nicht beantworten. Aber folgendes Gedankenmodell. Wenn jemand irgendwo, ganz egal wer es ist und wo er ist, ja, sogenannte Prophezeiungen aufstellt, dann greift er mal auf seinen Wissensschatz aus der Vergangenheit zurück und rechnet potenziell in die Zukunft hoch. Da die Welt aber ein sehr hochdynamisches Gebilde sind all diese Prophezeiungen aus meiner Sicht heraus potenzielle Wirklichkeitsmöglichkeiten. Wenn aber bestimmte Ereignisse dann anders ablaufen, als sie da drinnen einmal zugrunde gelegt sind, dann kann das ohne weiteres der Grund dafür sein, dass diese Prophezeiungen nachher nicht eintreten oder zumindest in dieser Wirklichkeit, die da jetzt entsteht, aufgrund dieser Veränderung nicht eintreten können.
Okay. Was ja auch irgendwie beruhigend ist, dass also diese Prophezeiungen natürlich nicht immer eintreten und auch logischerweise nicht immer eintreten. Was würden Sie jetzt eigentlich jemanden aus Ihrer langjährigen Arbeit also mit auf den Weg geben für das Jahr 2012? Auf was kommt es da jetzt an?
Was mir sehr am Herzen liegt, erstens einmal ein Gedankengang, der da lautet, es gibt keinen Grund mehr, gegen irgendjemanden oder irgendetwas zu kämpfen. In dem Augenblick, wo man einfach aus diesen Definitionen der Zeit heraus sieht, wie diese Entwicklung abläuft und wo sie hinsteuert. Und was ich den Menschen gerne auch mitgebe in meinen Seminaren und meinen Vorträgen ist, wenn diese Wolken auch noch so bedrohlich aussehen, sich einfach die Liebe im Herzen nicht nehmen zu lassen und vor allem die Zukunft dadurch nicht stehlen zu lassen, dass man aus dem, was man im Moment weiß und wir im Moment erleben, eine schwarze Zukunft malt. Diese Zukunft, sie kann auch ganz anders sein. Wir Menschen selbst durch unser Tun, durch unser Denken erschaffen andauernd diese neue Zukunft. Und wir brauchen uns nur ansehen, es gab da verschiedenste Entwicklungen, da hätte man wahrscheinlich gesagt, so und jetzt wäre es lieber, als würde ich nie mehr wieder existieren. Und dennoch, diese Menschheit hat immer wieder einen positiven Weg gefunden in diese neue Zukunft hinein. Ich empfehle einfach mit Zuversicht in diese Zukunft hineinzugehen, denn diese Zuversicht gibt einfach diese Kraft, die einem dann wirklich es möglich macht, daran zu glauben, dass dieser Mensch und dieser Planet und dieser Mensch auf diesem Planeten, dieses gesamte Sonnensystem, einfach eine gemeinsame, wirkliche Zukunft hat.
Ja, und das ist ja nicht nur auf das Jahr 2012 bezogen, ein sehr vernünftiger Ratschlag.
So ist es. Es gibt keinen Grund, wenn man da irgendwo hört, und aufgrund dessen, weil das so schlecht läuft und wir werden untergehen und was auch immer. Ja, wenn wir es im Kopf zusammendenken und zusammenschneidern, dieses Programm, dann haben wir eine weitere potenzielle Möglichkeit, dass es eintritt. Aber wir können auch sagen, der Mensch hat immer wieder Wege gefunden, um auf diesem Planeten zu überleben, sich gegen die Naturgewalten durchzusetzen, aber auch auf der anderen Seite enorme kriegerische Ereignisse zu überleben und daraus immer wieder für die Menschen auch sehr erfolgreiche und sehr schöne Zeitperioden folgen zu lassen.
Ja, ich glaube, damit können wir diese Sendung beschließen. Ich meine, ich möchte nur anschließen, vielleicht nur daran, gegen Dinge zu kämpfen ist natürlich immer eine sehr schwierige Sache, aber andererseits muss man sich halt auch gegen gewisse Dinge, glaube ich, zur Wehr setzen, denn da passieren sehr viele Dinge, die sind nicht so toll und ja.
Es ist aber, wenn ich kurz unterbrechen darf, ist aber macht für mich einen gravierenden Unterschied, ob ich mich gegen irgendetwas zur Wehr setze oder ob ich beginne, aktiv zu kämpfen.
Ja, ja. Natürlich,
das macht für mich einen ganz klaren Unterschied.
Na klar.
Das war damit gemeint.
Ah, okay. War, glaube ich, eine wichtige Ergänzung. Ja, ich bedanke mich, dass Sie sich heute Abend diese Zeit genommen haben und würde mich freuen, wenn wir in Zukunft wieder mal zu einem, ich meine, gerne, wenn man sich Ihre Website ansieht, da gibt es viele Themen, über die wir, glaube ich, in Zukunft noch sprechen könnten. Und ja, danke und schönen Abend nach wo sind Sie jetzt gerade?
Ich bin jetzt gerade in Österreich, im obersten Waldviertel, direkt an der Grenze zwischen Österreich und Tschechien.
Okay, dann schönen Abend an der Grenze zwischen Österreich und Tschechien.
Und ich danke recht herzlich für dieses Interview und bedanke mich bei allen, die hier so interessante Fragen eingebracht haben und wünsche allen eine gute, gute Zeit.
Okay.
Auf Wiederhören.
Wiederhören, danke. Ja, das war Peter Handl und eine weitere Sendung zum mysteriösen Jahr 2012. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 11. April 2008. Mein Gast ist Peter Hiss. Chris Hader hat sich auch angekündigt. Mal sehen, ob es klappt. Der Titel des Ganzen ist UFOs und die Presse. Zumindest der vorläufige Arbeitstitel. Ja, und es geht natürlich um dieses Lieblingsthema, das andere wieder überhaupt nicht so toll finden. Und irgendwie kommt man da nicht so richtig dahinter, was da abläuft. Und die Frage natürlich, warum eigentlich von Seiten der Presse so wenig Interesse ist, obwohl sich das auch ändert. Naja, werden wir mal schauen. Wer weiß, was in den nächsten zwei Wochen noch passiert. Bedanke mich jedenfalls bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 11. April 2008. Macht es gut.